Ja, danke Sabine. Es war wirklich ein etwas längerer Text, der auch nicht so einfach ist. Ja, ein schwieriger Text. Aber wir befinden uns im Jahr 538 vor Christus. Ja? Seit der letzten großen Vision, in Kapitel 8, sind ungefähr 11 Jahre vergangen. Und Daniel ist circa 80 Jahre alt, 80 bis 85 Jahre alt. Und er hat beinahe sein ganzes Leben in Babylon verbracht. Mit 15 Jahren wurde er vom König Nebukadnezar, dem babylonischen König, zusammen mit der Oberschicht des Volkes nach Babylon gebracht. Und das, weil eben das Volk gesündigt hatte und sich gegen Gott gerichtet hat. Oder besser gesagt, weil sie einfach den Bund mit Gott gebrochen hatten. Und Daniel hatte bereits in jungen Jahren sich vorgenommen, sich nicht verunreinigen zu lassen. Und er blieb sein ganzes Leben lang Gott treu. 70 Jahre lang. Obwohl er in einem heidnischen Land lebte. Durch Krisenzeiten hindurch und so weiter blieb er dem einzigen Gott treu. Und trotz dieser Krisenzeiten und so weiter wurde er immer wieder befördert. Er machte richtig Karriere, politische Karriere. Und deswegen ist er, glaube ich, auch für uns ein Vorbild. Und in unserer Predigtreihe Vertrauen unter Druck gehen wir das Buch Daniel durch, Kapitel für Kapitel, um eben von diesem Mann zu lernen. Denn Daniel war nämlich ein Mann, der in dieser Welt lebte, aber scheinbar nicht von dieser Welt war. Ein besonderer Mann eben und ein Vorbild für uns. Er war auch ein Mann des Gebetes. In Kapitel 6, Vers 11 lesen wir, dass er dreimal am Tag betete. Und im heutigen Text finden wir wieder ein Gebet von Daniel. Ein etwas längeres Gebet, aber das sofort eine Antwort von Gott erhält. Und darum ist es interessant für uns. Ich denke, es interessiert jeden zu wissen, wann wird ein Gebet erhört und wann nicht. Wir beten ja, viele beten und erwarten immer, dass Gott irgendetwas macht. Und vor allem in Krisenzeiten beten wir und erwarten, dass Gott etwas macht. Und Daniel war hier auch in einer Krisenzeit wieder. Und er betete zu Gott. Das macht eben dieses Kapitel so interessant für uns. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam ein paar Details zur Gebetserhörung anschauen und zum Schluss dann noch kurz auf die Antwort Gottes eingehen. Aber aus diesen Details habe ich versucht, ein paar konkrete Schritte abzuleiten für uns, nämlich 5 Schritte, um effektiv in Krisenzeiten zu beten. Und diese wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten anschauen. Das Gebet ist ja ein Gespräch mit Gott. Und es ist eigentlich eine persönliche Beziehung zu Gott. Deswegen ist alles, was wir in unserem Leben tun, was nicht nach Gottes Willen ist, ein Hindernis. Es stört einfach diese Beziehung. Und es stört natürlich auch das Gespräch mit Gott, das Gebet mit Gott. Der erste Punkt oder der erste Schritt ist, höre Gott zu. Das finden wir in Vers 2. Bevor wir mit Gott reden, sollten wir ihm zuhören. Und hierbei ist nämlich ein Prinzip wichtig, das immer gültig ist natürlich, dass Gott immer die Initiative ergreift. Und der Mensch immer nur darauf reagiert. Gott macht immer den ersten Schritt und wir Menschen reagieren darauf, wir antworten darauf. Und genau wenn dieses Zusammenwirken, das Zusammenwirken zwischen der Initiative Gottes und unserer Antwort zusammenkommt, wenn das alles zusammenkommt, dann gibt es diese Gebetserhörung. Hätte Gott sich nicht offenbart, dann wären wir wahrscheinlich von uns selbst aus nie zu Gott gekommen. Er hat die Initiative ergriffen. Das heißt, er hat sich offenbart in der Schöpfung und in seinem Wort. In seinem Wort hat er zu uns geredet. Das heißt, es ist auch wirklich logisch, dass wir ihm zuerst zuhören, bevor wir mit ihm reden. Und weil Gott immer den ersten Schritt macht, erwartet er auch nicht, dass wir den ersten Schritt machen. Dessen können wir uns sicher sein. Er ergreift die Initiative. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19 lesen wir: Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er uns zuerst geliebt hat. Gott schickte eben Jesus, um für uns am Kreuz zu sterben. Um einfach das Problem der Sünde zu lösen. Noch bevor wir überhaupt wussten, dass wir ein Problem haben. Er hat die Initiative ergriffen. Er hat den ersten Schritt gemacht. Und so ist auch der Grund, warum wir beten oder warum wir mit Gott reden. Genau der, dass Gott zuerst mit uns geredet hat. Er hat in seinem Wort gesprochen, er hat zu uns geredet. Und er hat uns in seinem Wort Zusagen gemacht. Das ist ganz besonders wichtig, denn im Gebet fordern wir diese Zusagen ein. Wir sagen: Gott, du hast das und das in deinem Wort gesagt, also bitte ich dich, das und das zu tun. Und das ist auch, glaube ich, ein Gebet nach seinem Willen. Denn Gott bindet sich ja an seinem Wort. Und viele Persönlichkeiten in der Bibel haben immer auf Gottes Reden reagiert. Wir erkennen also in der Bibel, dass richtiges Gebet eigentlich mit Zuhören beginnt. Wir hören Gott zu, wenn er spricht, und wir reagieren darauf. So, wie können wir nun Gott zuhören? Indem wir in der Bibel lesen, indem wir sein Wort lesen oder hören als Hörbuch oder studieren. Und im heutigen Text, in Vers 2, lesen wir: Ich, Daniel, achtete in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war. Daniel achtete in den Schriften auf die Zahl der Jahre. Das heißt, Daniel studierte Gottes Wort. Und das war noch bevor er gebetet hat. Erst wenn wir wissen, was Gott uns sagt, erst dann wissen wir, wie, wann und was wir beten sollen. Johannes Kapitel 15, Vers 7, dort lesen wir: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. In diesem Zusammenhang natürlich des Verses geht es um die Jüngerschaft und das Fruchtbringen und so weiter. Aber es zeigt aber auch, wie wir nach Gottes Willen beten können. Wir finden hier nämlich zwei Bedingungen für eine Gebetserhörung. Und zwar, das können natürlich auch zwei Probleme sein, denn wir bleiben nicht in Jesus oder seine Worte bleiben nicht in uns. Und wenn das ist, dann können wir auch nicht erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört oder zumindest eine Antwort gibt. Genau dann, wann wir es haben wollen. Es geht natürlich immer um die Verbundenheit mit Gott. Was sollen wir also tun? Bereits 5 Minuten tägliches Bibellesen kann unser Leben revolutionieren. 5 Minuten, in denen wir Gott zuhören. Das kann unser Leben verändern und die Beziehung zu Gott verstärken. Wir werden dann nicht mehr ängstlich sein im Alltag, nicht mehr unsicher sein. Also 5 Minuten tägliches Bibellesen, denke ich, dass es das bereits ausreicht, um unser Leben zu verändern, zu revolutionieren. Und das bedeutet eben, dass wir so Gott in unserem Leben mit einbeziehen. Daniel betete jeden Tag und er studierte das Wort Gottes. Er hat es sich zu einer Angewohnheit gemacht. Und solche Angewohnheiten sind, glaube ich, auch gut für uns und können unser Leben verbessern. Und dieses Wort veranlasste Daniel aber auch zu beten. Daniel studierte wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, er studierte sicher den Propheten Jeremia, aber er las wahrscheinlich Kapitel 29, die Verse 10 bis 14. Jeremia 29, 10 bis 14. Dort steht: Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer Annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Daniel wollte endlich nach Hause. Er hatte das hier gelesen und ihm war klar, 70 Jahre sind jetzt vorbei. Er war 70 Jahre in Babylon. Und er wollte endlich wieder nach Hause. Aber möglicherweise war er sich da ein wenig unsicher. Wie gesagt, in Kapitel 8 hat er eine große Vision von Gott erhalten. Da ging es um 2300 Tage. Darüber hat er Peter letzte Woche gepredigt. Und hier in Jeremia studierte er, da steht etwas von 70 Jahren. Er war sich aber womöglich ein wenig unsicher, ob das Volk sich wirklich wieder zu Gott gewendet hat. Und das veranlasste ihn zu beten. Er las auch die Zusagen Gottes in seinem Wort. Und das veranlasste ihn zu beten. Er studierte Gottes Wort jeden Tag. Und für uns bedeutet es eben, wenn wir effizient beten wollen, dass wir auch jeden Tag Gottes Wort studieren sollten. Zumindest lesen. Wie gesagt, 5 Minuten täglich Gott zuhören. Erst dann wissen wir, was, wann und wie wir beten sollen. Und erst wenn wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, verstehen wir Gott besser und seinen Plan eben. Aber dieser Jeremia-Text zeigt noch etwas anderes, zwei Wahrheiten nämlich für unser Leben. Und zwar das Zusammenspiel zwischen Gottes Plan und unser Gebet. Dabei geht es darum, dass es geht um den Zeitpunkt, wenn Gott etwas tun möchte und um unser Gebet, um unsere Verantwortung. Es geht darum, dass Gott sich uns eben nicht aufdrängt. Er hat einen Zeitplan und er möchte diesen Plan in unserem Leben umsetzen. Doch er zwingt uns nicht dazu. Das heißt, wir müssen ihn darum beten. Wir haben einen freien Willen und er lässt uns entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Und seinen Plan können wir aber nur wissen und erfahren, wenn wir Gott zuhören, indem wir Gottes Wort lesen. Da kommt eben Gottes Souveränität mit unserer Verantwortung zusammen. In Jakobus 4, die Verse 2 bis 3 lesen wir: Ihr tut alles, um euer Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Gott hat einen Plan für unser Leben. Aber er drängt sich nicht auf. Er wartet darauf, dass wir uns an ihn wenden, in Gebet, dass wir ihn darum bitten. Ja, Herr, erfülle deinen Plan in meinem Leben. Bei den Juden war das ja auch so. Sie haben auch gebetet. Sie haben für den Messias gebetet, jahrhundertelang. Doch als die Zeit erfüllt war, da sehen wir wieder den Zeitplan Gottes. Als die Zeit erfüllt war, hat er Jesus geschickt. Das lesen wir in Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte er Gott seinen Sohn. Genau so steht es. Das heißt, zum einen muss sich die Zeit Gottes erfüllen, wenn es um den Plan in unserem Leben geht, wenn es um die Erlösung geht. Und zum anderen ist unsere Verantwortung, dass wir ihn darum bitten. Gottes Zeitplan und unsere Verantwortung sind eben wichtig, damit sein Plan wirklich in unser Leben erfüllt wird. Der erste Schritt ist also, Gott zuzuhören, indem wir die Bibel lesen, damit sein Plan und seine Zusagen damit wir seinen Plan und seine Zusagen erfahren können und davon Bescheid wissen und ihn bitten können, dass es erfüllt wird. Schritt 2 ist: Suche Gott. In Vers 3 lesen wir: Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen. Ich wandte mein Angesicht zu Gott. Wenn jemand redet, dann kann man dem nur hundertprozentig aufmerksam folgen, wenn wir uns zu ihm hinwenden. Und es ist, glaube ich, bei jedem so, bei euch auch, bei mir auch, wenn ich mit jemandem rede, dann möchte ich, dass die andere Person mir zuhört. Und das geht immer am besten, wenn man sich zu dieser Person hinwendet. Bei Kindern ist es ja auch so. Bei kleinen Kindern, wenn sie mit ihren Eltern reden und die Eltern passen vielleicht nicht immer auf oder schauen immer woanders hin, dann sagen die Kinder ja auch: Du passt ja gar nicht auf. Schau mich an. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Du passt ja gar nicht auf. Und das passiert auch bei Männern, wenn sie mit ihren Ehefrauen reden und am Smartphone vielleicht herumdrücken und herumspielen. Dann sagen ja die Frauen ja auch, oder? Passt du überhaupt auf? Also, sie wollen die ungeteilte Aufmerksamkeit. Und genau das möchte Gott auch. Er möchte unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das geht eben nur, wenn wir uns Gott hinwenden. Wenn wir etwas suchen, dann fokussieren wir uns ja genau auf das, was wir suchen. Wir schenken unsere Aufmerksamkeit genau dem Ding, was wir eben suchen. Und wenn wir Gott suchen wollen, dann müssen wir unsere Aufmerksamkeit Gott schenken. Das können wir auch physisch tun. Als Erinnerung, dass wir unsere Aufmerksamkeit wirklich komplett Gott geben, indem wir uns zu Gott wenden. Und das tat Daniel auch. Er wendete sich zu Gott. Wir müssen nicht immer, wenn wir beten, unsere Köpfe senken und die Augen schließen. Wir können so wie Daniel auch den Kopf nach oben heben, zu Gott hinwenden. Einfach nur als physisches Symbol, als physische Erinnerung. Hans-Peter Reuer sagte einmal: Wenn er die Augen schließt, um zu beten, dann schläft er sofort ein. Das kann er überhaupt nicht. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist eine Möglichkeit, wir können den Kopf senken, wir können die Augen schließen, aber vielleicht wäre es doch besser, wenn wir uns Gott hinwenden, einfach als Ausdruck und für uns als Erinnerung: Wir wollen uns hundertprozentig Gott hingeben. Wir wollen hundertprozentig ihm unsere Aufmerksamkeit geben. Wir möchten ihm zuhören und das verstehen, was er uns sagt. Und Gott hat ihm auch Zusagen denen gemacht, die ihn so suchen. Zum Beispiel in Amos Kapitel 5, Vers 4, dort lesen wir: Sucht mich, dann werdet ihr leben. Sprüche Kapitel 8, Vers 17: Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Jeremia 29, Vers 13: Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und im Neuen Testament Hebräer 11, Vers 6: Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und diese Zusagen gibt uns Gott, wenn wir ihn aufrichtig suchen und von ganzem Herzen suchen. Das heißt, im ersten Schritt Gott zuhören, indem wir sein Wort lesen, um einfach seinen Plan zu erfahren, um zu verstehen, wie er ist, was er für uns ist. Im zweiten Schritt Gott suchen, indem wir ihm wirklich unsere ungeteilte Aufmerksamkeit geben. Das bedeutet aber auch, dass wir dann auch im Alltag nicht mehr unsere Entscheidungen ohne ihn treffen, sondern mit ihm zusammen. Denn nur zu oft passiert es ja, dass wir Entscheidungen treffen, die eigentlich schlecht sind. Und dann müssen wir mit den Konsequenzen leben. Das war beim Volk Israel nicht anders. Und sie brauchten eine Lösung, sie brauchten Heilung. Und wir brauchen auch Lösungen dann und wir brauchen Heilung. Wo brauchst du Heilung? Brauchst du Heilung in deiner Ehe? In irgendeiner Beziehung, in einer Freundschaft? Brauchst du Heilung in Depressionen? Gott drängt sich uns nicht auf. Er wartet, dass wir ihn bitten. In Hosea 5, Vers 15 lesen wir: Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Heilung beginnt mit der aufrichtigen Suche nach Gott. Schritt 3. Zeige authentische Ergriffenheit. Manchmal beten wir, ohne überhaupt nachzudenken, was wir beten. Wir leiern gewisse Gebete, die wir eben auswendig gelernt haben, einfach so runter. Zum Beispiel bei Tisch: Komm, Jesus, sei unser Gast und segne die Gaben, die du uns beschert hast. Einfach ein Gebet, das überhaupt nichts bedeutet, oder? Wenn wir es einfach nur so daherleiern, weil wir es auswendig gelernt haben. Und solche Gebete sind eben nicht authentisch. Solche Gebete sind ohne Leidenschaft, ohne Emotionen, ohne innere Ergriffenheit. Und Gott interessiert sich nicht für unsere schönen Worte, für die schön formulierten, ausformulierten Gebete. Das ist ihm nicht so wichtig wie das, was in unserem Inneren drin ist. Das ist ihm wichtig. Es ist ihm wichtig, was uns motiviert. Was uns motiviert, ist in unserem Inneren. Es ist ihm wichtig, was uns bewegt. Wir können dadurch unsere Anteilnahme zeigen. Und wir haben eben diese Emotionen, weil Gott sie auch hat. Er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Das heißt, dass wir auch Emotionen haben. Wir lesen in der Bibel, dass Gott traurig war, dass Gott Freude verspürt und dass Gott verärgert ist. Und wir haben Emotionen, weil Gott sie eben auch hat. Er hat uns ja nach seinem Ebenbild erschaffen. Das heißt, wir können diese Emotionen auch einsetzen. Oft spiegelt sich auch diese Emotion oder unsere Emotionen in den Tonfall. Je nachdem, wie wir reden, oder? Wenn ein junger Mann eine junge Frau heiraten möchte und ihr einen Heiratsantrag macht, wie macht er das wohl? Ich meine, wenn er sagt: Ach, ja, willst du mich heiraten? Oder wenn dieser, also drückt das wirklich aus, was er haben möchte, was er wirklich möchte, er sollte doch irgendwie mehr Begeisterung zeigen, oder? Und wie gesagt, das kann sich im Tonfall auch widerspiegeln. Wir können noch alles gut meinen und das Richtige sagen. Wenn der Tonfall nicht stimmt, dann kommt es bei der anderen Person nicht an. Das merken wir immer wieder in den Zwischengesprächen, wenn wir miteinander reden. Wenn wir gewisse Dinge einfach sagen wollen, dem anderen mitteilen wollen. Obwohl das, was wir sagen, richtig ist. Aber wenn der Tonfall nicht passt, dann kommt es eben nicht so an, wie es sein sollte. Das spiegelt wieder unsere Emotionen wieder. Und im Gebet sind eben auch unsere authentischen Emotionen wichtig. Es ist unser Innerstes wichtig. Das, was uns bewegt, unsere Ergriffenheit, das ist Gott wichtig. Und Daniel schreibt hier, dass er Gott gesucht hat. Daniel sucht Gott mit Gebet und Flehen. Genau das ist das Wort Flehen. Und Flehen eben bedeutet mit Emotionen, mit Leidenschaft, bitten und fragen. 70 Jahre waren ja seit der Verwüstung Jerusalems vergangen und Daniel flehte Gott an: Herr, ich möchte wieder nach Hause. Und genau das hat er Gott durch den Propheten Jeremia in Kapitel 15, die Verse 4 bis 5 angekündigt. Dort lesen wir: Der Herr verspricht, wenn sich das alles erfüllt hat, werden Israel und Juda zusammen heimkehren. Weinend werden sie zurückkommen. Sie werden nach mir, dem Herrn, ihren Gott, rufen. Sie erfragen den Weg nach Jerusalem. Ihre Blicke sind nur noch auf ihre Heimat gerichtet. Um in Krisenzeiten effektiv zu beten, ist es wichtig, dass wir authentisch unsere Emotionen Gott zeigen und beweisen. Nicht, dass es die anderen um uns herum sehen, sondern authentisch ist hier das Zauberwort. Schritt 4. Beweise deine Ernsthaftigkeit. Das lesen wir auch in Vers 3. Und Daniel zeigte Gott hier auf drei Arten seine Ernsthaftigkeit. Zwei davon sind kultureller Natur und eine Art ist geistlicher Natur. Hier ist die Rede von Sacktuch, also dass er fastete in Sacktuch und Asche. Und Sacktuch und Asche, das waren in der damaligen Kultur einfach ein Ausdruck von großer Trauer. Das war damals so üblich. Das Fasten gab es auch damals, aber es wird heute noch in jeder Kultur und überall praktiziert. Und in der Bibel finden wir wirklich oft, dass das Gebet und Fasten zusammenkommen. Wir finden diese zwei fast immer verbunden. Wir lesen beispielsweise in Nehemia 1, Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Oder auch im Neuen Testament, Lukas 2, Vers 37. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Wir finden Menschen in der Bibel, die gefastet haben. Moses beispielsweise, als er die Gesetzestafel empfing von Gott. Elia, Daniel, Nehemia natürlich im Neuen Testament. Fastete natürlich Paulus, aber auch Jesus. Auf jeden Fall finden wir in der Bibel, dass Gebet durch Fasten begleitet wird. Und Fasten ist eine geistliche Disziplin. Ich habe mir da vier kurze Punkte notiert, man könnte wahrscheinlich viel länger darüber reden. Fasten hilft uns dabei, uns mehr dem Gebet und den geistlichen Dingen zu widmen, weil wir dann die Zeit, die wir sonst fürs Essen brauchen würden, ja, beim Fasten, dann dafür einsetzen können, um uns mehr in Gottes Wort zu vertiefen, um zu beten. Fasten verstärkt das Gefühl von Demut und Abhängigkeit von Gott, weil wir dann, wenn wir fasten, ja doch schwächer werden. Und wir merken einfach, dass unsere Kraft schwindet. Wir merken, dass unsere eigene Kraft schwindet und wir doch von Gott abhängig sind. Und Fasten ist auch eine gute Übung zur Selbstbeherrschung. Denn so wie wir also während des Fastens dem Essen fernbleiben, sollen wir auch der Sünde fernbleiben. Das heißt, es ist eine gute Übung zur Selbstbeherrschung. Aber vor allem zeigt es eben die Tiefe unserer Ernsthaftigkeit. Da wir ihm dadurch zeigen, dass wir bereit sogar sind, unser Leben aufzugeben, damit sich die Situation ändert. Fasten zeigt ihm, ob es nur ein Gedanke ist oder nur ein Wunsch. Oder ob es wir wirklich ernst damit ist. Oder ob wir es ernst meinen. Und der letzte Schritt ist, bete demütig. In den Versen 4 bis 19 beschreibt Daniel in eigenen Worten, wir finden einfach hier das Gebet, das er eigentlich gebetet hat. Und dieses Gebet zeigt seine Beziehung zu Gott. Diese Beziehung war nämlich durch einen Bund geordnet. Und dieser Bund enthielt ihm die Rechtsordnungen Gottes. Gott versprach nämlich Segen für Gehorsam und Fluch für Ungehorsam. Und das alles kann man im 3. Mose nachlesen, im Kapitel 26 oder auch im 5. Mose Kapitel 28, und daraus möchte ich nur Vers 15 lesen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann werden die Flüche aufgezählt. Und wir wissen ja, das Volk Israel wurde 70 Jahre durch Heidenvölker bedrückt, genau deswegen, weil sie den Ordnungen Gottes nicht folgten. Wir können auf jeden Fall in diesem Gebet vier Dinge erkennen. Dieses Gebet wird in vier Teilen aufgeteilt. In Vers 4 finden wir Anbetung. Daniel beginnt und sagt, du großer und furchtgebietender Gott. Daniel betet Gott an. Wir finden in den Versen 5 bis 11 Sündenbekenntnis. Daniel sagt, wir haben gesündigt und sind von deinen Geboten abgewichen. In den Versen 11 bis 14 finden wir dann Anerkennung der Gerechtigkeit Gottes. Er sagt, genauso wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Und wir finden in den Versen 15 bis 19 eine Bitte um Gottes Barmherzigkeit. Daniel sagt, Herr, höre, Herr, vergib, Herr, handle um deiner selbst willen. Und ein ähnliches Gebot nach dem gleichen Modell finden wir auch in Nehemia 9. Und ich denke, das ist ein Modell, das wir für uns auch nehmen können, um in Krisenzeiten zu beten. Daniels Gebet gründet auf Gottes Verheißungen. Und Daniel bringt sein Gebet vor Gott im Geist der Ruhe und der Demut und erhält Antwort von Gott. Wie sollen wir in Krisenzeiten beten? Als Zusammenfassung nochmal diese Punkte. Höre Gott zu, indem wir die Bibel lesen und es studieren. Suche Gott bedeutet, ihm unsere vollste, ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben, dass wir ihn in unserem Leben mit einbeziehen, mit Gott leben. Zeige authentische Ergriffenheit. Gott ist es wichtig, wie wir zu ihm kommen. Unser Innerstes, das ist ihm wichtig. Beweise Ernsthaftigkeit. Das tat Daniel durchs Fasten. Und vielleicht sollten wir uns auch daran erinnern und das in Krisenzeiten einsetzen. Und fünftens, bete demütig. Das, was wir jetzt eben gerade besprochen haben. Und deines Gebet zeigt ihm, was ein wirksames Gebet enthalten sollte. Und ich denke, das ist wichtig für uns in Krisenzeiten. Ich möchte jetzt noch zum Schluss kurz auf Gottes Antwort eingehen. Wie gesagt, dieser Text ist etwas schwierig, vor allem jetzt ab dem Vers 20, die letzten Verse 20 bis 27. Viele Theologen haben sich damit beschäftigt und viele Ausleger haben da unterschiedliche Sichten darüber, wie Gottes Plan mit der Errettung, wann das sein wird, wie das mit der Endzeit sein wird. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, dass wir genau auf diese Unterschiede und die Details eingehen, aber vielleicht passt es einmal in einer anderen Predigt oder während eines Bibelstudiums. Aber das, was wir uns kurz hier anschauen, ist das, was ich denke, das jetzt wichtig für uns ist. Und das, was wir erkennen sollten. Wie gesagt, Daniel wollte wieder nach Hause. Er studierte den Propheten Jeremia. Und er verstand aber nicht hundertprozentig Gottes Zeitplan. Und das veranlasste ihn zu beten. Und der Engel Gabriel kam dann, von Gott geschickt, um ihm das zu erklären. Um ihm Gottes Zeitplan zu erklären, wie es mit der Rettung und des Heils des Volkes, wie das aussieht. Wann das ungefähr sein wird und so weiter. Und im Vers 24, da sind sich viele Ausleger einig, da ist die Rede von 70 Wochen. Und die Ausleger sind sich einig und sagen, das sind 70 Jahrwochen. Es bedeutet, ein Tag, ein Jahr, eine Woche, 7 Jahre. 70 Wochen, 70 Jahrwochen bedeuten 490 Jahre. 490 Jahre bis zur vollkommenen Errettung. Das wird wiederum in drei Untereinheiten aufgeteilt. In 7 Wochen, was 49 Jahre sind, in 72 Wochen entspricht 434 Jahren und einer Woche 7 Jahre. Wenn man das genau nachforscht und nachliest und alles betrachtet und so weiter, dann versteht man, was die Unterteilung bedeutet, wann was geschieht. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern wenn man das alles berechnet wirklich, dann kommt man genau zu dem Zeitpunkt, als Jesus auf einem Esel in Jerusalem hineinging. Und wir feiern das ja jedes Jahr am Palmsonntag, eine Woche vor Ostern. Das trifft genau zu diesem Zeitpunkt hin, im Frühjahr, als Jesus in Jerusalem einritt. Und die Menschen damals, sie freuten sich, sie feierten ihn. Sie feierten ihn als König, er wurde als König empfangen. Warum taten sie das? Weil sie genau wussten, dass der Messias noch zu ihren Lebzeiten kommen würde. Sie wussten von der Prophezeiung aus dem Buch Daniel Bescheid. Und darum feierten sie ihn ja auch so. Ist es nicht erstaunlich? Eine Prophezeiung, die über 400 Jahre vorher durch den Engel Gabriel an Daniel übermittelt wurde, trifft haargenau ein. Ist doch wunderbar, oder? Und das, was in Vers 26 steht, der Gesalbte, das ist Jesus. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es erfüllt sich alles in Jesus. Jesus ist der Gesalbte, Jesus der Messias. Das alles zeigt uns, dass wir uns auf Gottes Wort verlassen können, dass wir Gottes Wort vertrauen können. Ich denke, das ist wichtig für uns, das sollten wir mitnehmen. Das sind eben die 5 Schritte, die abgeleiteten Schritte aus dem Gebet Daniels, wie wir in Krisenzeiten beten sollen. Lasst uns wirklich auf Gottes Wort verlassen, denn wir sehen ja, es trifft ein. Es ist genau so, wie es da steht. Wir können Gottes Wort vertrauen. Er wird uns alle ans Ziel bringen, wenn wir ihm vertrauen. Ich möchte noch beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns deinen Plan offenbarst. Dass wir darauf vertrauen können, dass es eintreffen wird. Danke, dass du einen Plan für unser Leben hast. Dass du einen Plan für die Menschheit hast. Du möchtest alle Menschen erretten. Doch du zwingst es uns nicht auf. Wir können es aus freiem Willen entscheiden. Herr, wir möchten, dass du wirklich unser Leben veränderst. Hilf uns dabei, so zu leben, wie du es geplant hast. Du hast uns ja in deinem Ebenbild gemacht. Wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Dass wir dein Wort verstehen und dass wir es jeden Tag studieren und lesen. Dass wir dich in unser Leben mit einbinden und einbeziehen. Wir möchten gute Entscheidungen treffen, die dir die Ehre geben. Herr, hilf du uns dabei. Wir sind schwach und ohne dich können wir es nicht tun. Aber wir danken dir für deine Zusagen in deinem Wort. Diejenigen, die dich suchen, die werden leben. Die werden auch dich finden. Du lässt dich finden. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du uns klar machst, dass wir deinem Wort vertrauen können. Segne uns, segne alle, die hierher gekommen sind. Und dass dein Wort wirklich in uns Frucht trägt, jeden Tag neu. Dass wir reife Christen werden, zu deiner Ehre. Amen.